Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtischphase,
denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Janik, wie geht's dir?
Moin Nico, sehr gut geht's mir. Und dir? Du hattest ja wieder ein aufregendes Wochenende, viel unterwegs.
Ich hab mir gesagt, ich mach mal ein Fußballwochenende. Hab ja so auch mit einem Partner ein Format, das werdet ihr dann im Kanal sehen. Bin dann privat noch unterwegs gewesen, hab in Holland Fußball geguckt, in der zweiten Liga. Ich war in Mönchengladbach und am Ende war ich in Leverkusen, hab den Deutschen Meister angeguckt, hab also ganz viel Fußball geguckt, für den ich auch von Freunden mitunter bepöbelt wurde, wie ich es dann, also Kölner Freunde, die kannst es wagen, nach Mönchengladbach zu fahren, oder Fußballfreunde, Leverkusen, was willst du denn da? War alles mit dabei, aber ich hatte insofern trotzdem eine schöne Reise, bin mit Pimpf unterwegs gewesen und wir haben lustige Autospiele über Rap-Geschichte uns einfallen lassen, die ich an irgendeiner Stelle mal einbringen werde. So. Kann ich nicht so viel sagen, aber es war sehr lustig. Weil das ist so Fragen wie, nenn mal die drei, was ist denn sendefähig? die drei Künstler mit dem größten, mit den meisten Hits. So, solche Sachen. Und dann mal darüber nachdenken, was sind denn wirklich Hits und wie viele sind's und so. Und ich habe das Gefühl, wir haben heute unter anderem auch einen Gast dabei, der auf jeden Fall in die engere Auswahl dessen kommen könnte.
Auf jeden Fall.
Da kommen wir aber gleich zu. Ich möchte natürlich eigentlich wissen, wie es bei dir auch war, aber ehrlicherweise interessiert mich das gar nicht so, weil wahrscheinlich hast du wieder Party gemacht, drei Tage, durchgefeiert und deswegen hast
Nico, du
dir
leicht
gemacht
und
einfach so einen Stammtisch zusammengestellt.
Du stellst mich hier immer in ein völlig falsches Licht.
Okay.
Ein sehr gesittetes Wochenende, aber ich finde es schon wieder gut, dass unser Einstieg direkt wieder Fußball ist, obwohl das hier ein Hip-Hop-Podcast ist. Aber ich glaube, unsere beiden Gäste diese Woche können da mindestens genauso gut mitreden, was Fußball angeht eigentlich.
Ja, ich weiß ja, auf Jahrhundert, ja, weiß ich ja. Ja, mal gucken. Finden wir raus. Aber wir reden nicht über Fußball, das kann ich nicht versprechen. Sag erstmal, wer hier ist und dann erzählen wir, was wir machen.
Okay, fangen wir mal an. Gast Nummer 1 war 30 Jahre lang Teil von Fettes Brot, bevor das Ganze 2023 zu Ende gegangen ist. Und jetzt kommt Ende April mit Disneyland After Dark das zweite Solo-Projekt. Und deswegen heute hier im Backspin-Stammtisch König Boris. Herzlich willkommen.
Moin.
30 Jahre, ne?
Ja, ist schlimm.
reden wir auf jeden Fall bestimmt sicherlich trotzdem nochmal drüber. Und ein zweiter Gast.
Ein zweiter Gast. Normalerweise auch mit Partner in Crime unterwegs. Noch keine 30 Jahre, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Teil der Kinder der Küste, Lugardi und Nein. Sie rappen vom Kölsche Vita. Sein Album ist Anfang April gekommen, Kompass, auf dem er ernstere Töne angeschlagen hat. Herzlich willkommen, Nein Bro, bei uns im Stammtisch.
Was geht. Ja, ich wollte schon gerade sagen, ich bin noch nicht mal 30 Jahre alt. So lange bist du schon im Game.
Autsch.
Und Nico, ja. Natürlich weißt du doch noch, dass wir Fußballfans sind. Kannst du dich nicht mehr erinnern wahrscheinlich an das Spiel, wo wir zusammen im Stadion waren?
Ja, aber ich kann mich so ein bisschen daran erinnern, dass du, glaube ich, warst du voll drin?
Doch, auf jeden Fall. Ja, ich bin, ne? Fußballfan. Ich dachte nur, vielleicht das Spiel hätte ich auch gerne vergessen, wenn ich
du wäre.
Ja, FC Köln dann, oder was?
Ja, genau. Ja. Ja, Bremen hat 7-1 verloren, das muss ich jetzt kurz mal loswerden.
Das ist aber schon ein paar Jahre her, ne?
Das war letzte Saison, ja.
Ihr habt ja jetzt unseren alten Trainer, ne? Das ist
ja.
Janik, du merkst,
ich bin ein
Podcast.
St. Pauli. Okay.
HSV, Pauli. Ich glaube, das ist. Boah.
König
Boris hat den Call verlassen.
Nee, ich wusste tatsächlich nicht, guck, so tief bin ich dann doch nicht drin, weil wenn ich nicht mehr weiß, wo der Trainer kommt. So.
Ja, siehst du. Aber nochmal versprochen, es wird kein Fußball-Podcast, aber ich wahnsinnig Bock. Ja, es war ein sehr schöner Abend mit euch und ich habe auch selten jemandem so freudig dabei zugucken können, der sich so gefreut hat wie ihr und es hat dabei so geschmerzt.
Oh je.
Aber darum geht es nicht heute. Denn auf der anderen Seite, und das haben wir ein kleines bisschen angedeutet, auch schon in den Intros, ihr beide habt eine Gegenwart, eine Vergangenheit, die dann doch gewisse Parallelen aufzeigt und seid gerade in einem Momentum, was auch eine Parallele aufzeigt. Und das hat sich die Redaktion als Thema ausgedacht und ich hoffe, ihr springt drauf an.
Schauen wir mal.
Ja, schieß los.
Genau, ich habe es ja eben angedeutet. Beide waren mit Band bzw. Partner unterwegs. Jetzt stehen und standen Solo-Projekte an. Und über diesen Umstand wollen wir einfach mal ein bisschen sprechen. Ihr seid ja auch beide unterschiedlich lange dabei, das haben wir eben auch schon gehört. Und deswegen geht's quasi in dieser Folge einfach darum, wie ist das eigentlich, wenn man vorher mit jemand anderem zusammen Musik gemacht hat und das jetzt alleine macht. Was bewegt einen zu diesem Schritt? Worauf kommt es an? Was sind eigentlich die Unterschiede? Und vor allen Dingen, wie emanzipiert man sich als eigenständiger Artist? Das ist die Frage, die wir uns diese Woche stellen.
Komplettes Thema auf jeden Fall, ja.
Ja, wir machen das hier immer so, wir werfen immer direkt am Anfang so eine Frage rein, die eigentlich so groß ist, dass man sie gar nicht in 90 Minuten beantworten kann. Und dann gucken wir einfach mal, wo die Reise hier hingeht.
Ja, sehr gut.
Ja, aber da ihr ja das auf einen unterschiedlichen Blickwinkel habt, nach 30 Jahren und nach, wie lange seid ihr schon als Logan und Niner?
Wir rappen seit 2017 haben wir das erste Mal was released.
Okay, auch schon 7 Jahre zusammen, vorher wahrscheinlich auch schon so ein bisschen zusammen Zeit gehabt, ne?
Ja, klar. Also einfach Freunde, wir sind schon lange Freunde und haben auch so immer wieder bei uns gefreestylt einfach in der Runde, wenn wir Abgang haben, aber nie ernsthaft was aufgenommen. Und da haben wir uns dann 2017 zu entschlossen quasi.
Was ist so, fangen wir mal dir an, ich glaube, das ist der einfache Weg. Was ist so der Grund, warum du dann mal was solo machen wolltest?
Also bei mir war es gar nicht mal so gewollt. Also ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und gesagt, boah, das soll jetzt unbedingt ein Solo-Album werden oder ein Solo-Song, sondern das ist mehr oder weniger dann einfach so gekommen, dass wir viel Zeit im Studio verbringen, aber halt auch nicht immer parallel. Und manchmal saß ich dann da und eigentlich machen wir es oder haben wir es immer so gemacht, dass man einen Open Verse lässt für denjenigen, der nicht im Studio ist. Aber irgendwann war dann der Vibe so, ey, diesen Song, den muss ich jetzt alleine fertig machen, weil das ist meine Geschichte gerade. Also bei Kompass habe ich halt sehr viele persönliche Sachen aufgeschrieben und gerappt. Und ich glaube auch, dass das dann teilweise gar nicht funktioniert hätte, weil es eben meine Geschichte ist. In dem Fall, in vielen Songs.
Und daraus ist dann am Ende ein Projekt entstanden, Boris. Du hast ja schon mal ein Solo-Projekt gemacht.
Ja.
Lass uns mal an den Punkt gehen, weil das ja schon in der Phase war von einer sehr erfolgreichen Tanzkapelle, mit der du ein paar Jahre unterwegs gewesen bist, dann mal den Schritt daraus zu machen. Warum damals? Kein Bock mehr gehabt auf die anderen?
Nö, gar nicht. Wir waren super, super viel unterwegs. Wir waren echt Jahre auf Tour und haben richtig derbe Platten gemacht und so. Und dann war es so, dann habe ich ein paar Songs geschrieben zu Hause mit einem Kumpel zusammen, mit Arne, mit dem ich auch das Arne Dietrichson, mit dem ich das Album damals dann noch produziert habe. Und das hatte mit Fettes Brot gar nichts zu tun. Das war halt auch genremäßig was komplett anderes. Das war eher so ein Wave-Pop-Elektro-Album, was ich damals gemacht habe. Ich sage immer, das ist das Album, was ich mit 16 gemacht hätte, wenn ich damals schon die Skills gehabt hätte. Mhm. Und dann dachte ich, oh geil, ich mach das jetzt mal. Das ist doch spannend. Und dann habe ich die anderen beiden gefragt, ob sie es cool finden, eine kleine Pause zu machen. Hätten wir eh gemacht, weil wir gerade irgendwie, weiß ich nicht, mehrere Touren hintereinander gespielt haben. Und dann habe ich das durchgezogen.
War das damals also auch eine gute Entscheidung so für dich und den weiteren Weg deiner Karriere und vielleicht auch im Teil der Band?
Ach, weiß ich gar nicht. Ich habe das jetzt weniger unter diesem Karriereplanungsaspekt gemacht, sondern ich hatte einfach Bock und wollte das machen und war das gut für mich, war es nicht gut für mich? Doch, ich denke, es war okay. Also danach ging es ja weiter, dann mit Fettes Brot, 2013 haben wir das nächste Album rausgebracht zusammen und das hat der ganzen Sache ja keinen Abbruch getan. Also ich fand's spannend. Es war für mich damals ehrlich gesagt schwierig, als ich es dann gemacht habe. Ich habe es ein bisschen unterschätzt, so alleine dann. Mhm. Das dann alles selber aus den Fingern ziehen zu müssen und so, da habe ich ein bisschen mit mir gestruggelt. Was aber super war für das jetzige Album, weil ich wusste, was ich bei diesem Album auf jeden Fall anders machen möchte. So.
Denn bevor wir nochmal wieder auch in den, das muss man ja schon sagen, es ist ja jetzt ein neues Solo-Album, steht vor der Tür. Deine Situation ist jetzt ja eine andere.
Ja.
Oder?
Also, ja, klar, wir haben ja die Band irgendwie aufgelöst gemeinsam im letzten Jahr, so mit richtig fetter Abschiedstour und so. Also das vernünftig zu Ende gebracht. Ich muss aber sagen, dass ich dieses Album, also das jetzige, schon angefangen habe, als es uns noch gab, also in der Corona-Zeit tatsächlich. Wir waren in der glücklichen Lage, dass wir kurz vor Corona eine Tour abgeschlossen haben. Das war für uns natürlich Top-Timing, wussten wir damals natürlich auch alles noch nicht. Mhm. Und dann war ja erstmal Sense, da war ja alles zu, keiner konnte was machen und dann bin ich durch die Stadt gelaufen, wie wir alle. Stadt war leer und dann sah ich die leere Stadt Hamburg und habe gedacht, oh krass, was hier sonst alles los ist. Und das war sozusagen der Funke für mich, dann über das Thema Großstadt oder Hamburg dann sozusagen als Thema für meine Platte zu nehmen. Und als dann aber im Laufe der Zeit klar wurde, dass wir Fettes Brot auflösen, habe ich das erstmal wieder zur Seite gelegt und habe mich dann mit den anderen beiden um alles, was zu tun war, gekümmert für unseren Abschied und habe dann jetzt, als das Ganze dann durch war, das Solo-Album fertig gemacht.
Wie ist denn das für euch beide so, wenn man jetzt quasi solo unterwegs ist? Geht ihr da genauso ran wie quasi bei den, ich nenne es jetzt einfach mal, Collabo-Projekten vorher? Also wenn es jetzt zum Beispiel so um Thema Erfolg geht, habt ihr genau die gleichen Ziele, was irgendwie Zahlen angeht? Oder geht ihr da irgendwie komplett anders ran und sagt, boah, das ist jetzt irgendwie so mein eigenes Ding, ich will mich jetzt hier erstmal ein bisschen ausprobieren und was am Ende dabei rumkommt, ist vielleicht gar nicht so wichtig?
Ich glaube, das war bei mir automatisch so, weil es auch anderer Sound ist. Also so, ich würde behaupten, die meisten der durchschnittlichen Lugardi und Nine-Fans hören das eigentlich nicht so, diese Musikrichtung, wenn sie jetzt uns gefunden haben. Keine Ahnung, ich selber höre auch eigentlich alles nicht. Ich höre viel Elektro, viel Hip-Hop auch. Aber keine Ahnung, ich glaube auch, wenn jetzt mein Fave-Artist, den ich voll feiere, plötzlich ein Alternativalbum raushaut, bin ich auch erstmal wahrscheinlich stutzig, wenn ich den Sound so nicht kenne vielleicht auch. Im Generellen, aber ich glaube jetzt auch, das haben viele Leute eigentlich dann doch wieder ganz gut aufgenommen. Ich finde das auch geil, eigentlich sich so auszuprobieren. So war es bei mir.
Ja, voll. Also ich meine, ich kann mich natürlich, also wenn ich jetzt meinen Erfolgswunsch an fettes Brot ausrichten würde, wäre ich ja irre. Also ich meine, dass das nicht so einfach passiert, bin ich realistisch genug irgendwie, weil dazu war das einfach zu groß mit fettes Brot. Aber das ist auch überhaupt nicht da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich sehe es eher andersrum, dass das, was ich mit fettes Brot gemacht habe, mir die Freiheit gibt, jetzt alles machen zu können, worauf ich Bock habe. Das ist das Schöne. Und ich muss jetzt nicht drauf gucken, dass ich muss mich nicht im Vorwege mich verrückt machen, ob das jetzt kommerziell erfolgreich ist oder nicht, sondern mein Ziel ist es, irgendwie eine Platte zu machen, auf die ich stolz bin hinterher, wo ich sage, das ist genau das, was ich machen möchte. Und das ist dann mein Angebot an die Welt. Und wenn die Leute dann Bock drauf haben, freue ich mich natürlich tierisch. Aber wenn es jetzt ein paar tausend Leute sind, die das vielleicht, wo das dann vielleicht irgendwie Soundtrack für eine Zeit ihres Lebens wird, so ist das auch schön. Und wenn es 10, 20, 100.000 sind, freue ich mich auch. Aber das ist nicht der Hauptaspekt bei der ganzen Angelegenheit.
Period. Komplett.
Wo ist denn die Situation, wo das Kollektiv, in dem man sonst unterwegs ist, den Solo-Karriereweg oder auch nicht nur Karriere, nehmen wir es mal, aber den künstlerischen Solo-Weg hemmt? Habt ihr die gespürt, diese Situation?
Eigentlich nicht. Also bei mir war es jetzt nicht so. Wir machen ja auch viel Sachen, also zusammen probieren uns da auch viel aus, was jetzt Sound angeht. Aber man macht ja auch gerne mal alleine Musik. So, das war halt dann das Ding. Aber ich glaube, das ist jetzt kein Problem bei uns. Ich denke einfach, das gehört dazu, dass wir eben so als Duo fungieren. Bei uns war es ja auch nochmal, ist ja ein Mini-Unterschied nochmal, dass wir halt zu zweit sind, so. Mhm. Und da wir auch selber verschiedene Einflüsse auch nochmal haben. Gadi hört ja auch ganz andere Musik als ich und hat auch andere Sachen einfach erlebt. Und ich glaube, dann ist das auch normal.
Ja, bei mir ist da, fettes Brot hat immer genug Platz gelassen, um irgendwie auch abseitiges Zeugs oder auch mal ein Solostück oder so zuzulassen. Und wir konnten uns da alle künstlerisch, glaube ich, sehr sichtbar machen. Ein Soloalbum zu machen, entstand bei mir jetzt nicht aus dem Gedanke, ich muss mich da irgendwie befreien von irgendwelchen Einflüssen von den anderen oder so, oder ich kann bestimmte Sachen nicht machen, sondern das ist einfach, es ist einfach eine andere Erfahrung und wird automatisch was anderes, wenn man alleine an den Geschichten sitzt. So, das passiert. Also ich habe auch zum Beispiel nie bewusst versucht, so jetzt soundmäßig absichtlich ganz woanders hinzugehen oder textlich ganz woanders oder so, weil ich weiß, wenn ich da alleine sitze und das dann mit Arne zusammen mache, klingt es automatisch anders, als wenn ich irgendwie mit den anderen beiden Musik gemacht habe.
Du hast das eben schon so ein bisschen angedeutet, aber ich meine, fettes Brot, 30 Jahre, das ist halt schon echt eine ganz schöne Zeit und ihr habt auch echt ganz schöne Erfolge so gefeiert. War das in irgendeiner Form oder ist das in irgendeiner Form Ballast für dich gewesen, diese ganze Zeit und alles, was man so erreicht hat und jetzt solo, wieder solo was zu machen?
Vielleicht vor allen Dingen auch jetzt unter dem Aspekt, du hast ja schon, bist ja Künstler, auch im Ego, im Anspruch, jetzt auch komplett als eigenständige Person wahrgenommen zu werden und nicht immer als der eine von Fettes Brot.
Ja, aber ich bin da realistisch. Natürlich wird mich die Welt immer als der eine von Fettes Brot wahrnehmen oder viele, so, weil das ja auch echt massiv ist, was wir da gemacht haben über die Jahre. Und ich da auch stolz drauf bin und das ist alles cool und so. Es ist natürlich so ein bisschen für mich Vorteil und Nachteil gleichzeitig. Vorteil ist, mich kennen schon viele. Also ich muss nicht mich irgendwie so durch den Wust von Tausenden von anderen MCs durchkämpfen. Wer ist das denn jetzt? Alle wissen, wer es ist, wenn ich da auf die Bühne irgendwie mich irgendwo hinstelle und sage, ich habe was gemacht. Auf der anderen Seite haben die Leute natürlich auch Erwartungen oder vielleicht auch gar keinen Bock, irgendwie was zu hören, was anders ist als das, was sie von früher kennen. Viele sind ja so, die hören lieber die alten Sachen, mit denen sie groß geworden sind und haben dann irgendwann auch gar keinen Bock mehr, irgendwie neues Zeug zu hören. Völlig legitim. Also heißt im Umkehrschluss, dass es jetzt nicht automatisch alle, die Fans Brot super finden, auch das, was ich solo mache, super finden. Und das ist auch vollkommen okay so. Also ich habe es jetzt auch gemerkt, so am Anfang bei den Sachen, die ich jetzt gemacht habe, dass so aus ganz anderen Richtungen also Zuspruch kam von Leuten, die sich sonst nie eigentlich geäußert haben zu der Mucke, die sagen, oh, das gefällt mir mal gut, was du da machst. Auf der anderen Seite habe ich auch mitbekommen, dass einige Leute, die Fans Brot Fans so ein bisschen fremdeln und sagen, was ist das denn, was macht der denn da jetzt, warum klingt denn das so düster und so. Gibt's ja auch. Und dann gibt's natürlich aber auch Leute, die den Weg irgendwie weiter mitgehen und irgendwie sagen, oh krass, super, ich freue mich, dass du was machst. Irgendwie schade, dass es euch nicht mehr gibt, aber immerhin machst du was, das finde ich super. Und ist so ein Mischding.
Und das eine ist der Ballast, Stichwort, das andere wäre ja so ein bisschen Abgrenzung und vielleicht auch das eigene künstlerische Ego. Zwei Fragen. Erstmal, hast du auch irgendwo bewusst den Anspruch gehabt, dich abzugrenzen von dem, was Lugatti und Neuen machen, wenn du dann ein Sologramm machst?
Nee, eigentlich nicht bewusst. Also ich glaube, ich hatte einfach Bock darauf, mal was ein bisschen ruhigeres zu machen, einfach mal zu sagen, auch mit anderen Produzenten mich hinzusetzen und mal zu sagen, ey, ich will jetzt nur auf eine Gitarre was aufnehmen. Und sonst, wenn wir halt im Studio sind, wird ein Sample geflippt. Und das ist dann natürlich ein ganz anderer Style rein von der Herangehensweise. Aber wie gesagt, das hat auch bei Gadi und mir Platz gefunden. Wir haben ja auch andere Songs gemacht in unserer Karriere bisher, aber keine Ahnung.
Habt ihr das besprochen miteinander? Also gesagt, also bist du ihm gegangen und sagst, pass mal auf hier, ich stelle mir vor, Solo-Ding zu machen, wie findest du das? Oder
voll, genau. Ja. Also Gadi hat auch schon 2 Solo-Tapes mittlerweile gedroppt. Wir sind halt einfach unglaublich viel im Studio und machen echt viel Musik. Also ich habe allein, glaube ich, dieses Jahr schon wieder 50 Demos liegen. Das ist so manchmal echt, man weiß dann auch nicht mehr, wohin damit so.
Ja.
Und ja, dann müssen wir das so gesehen auch, oder will ich das auch unbedingt dann alleine releasen. Und wenn ich dann die 20, 30 Songs allein gemacht habe, dann die ich am allermeisten feiere, will ich dann auch auf jeden Fall raushauen.
Ja, voll. Und ich glaube, ihr befruchtet euch ja auch gegenseitig damit. Ne? Also was weiß ich, wenn ihr auf Tour geht oder so, ist euer Repertoire dann ja auch noch mal größer irgendwie, wenn ihr dann auch noch so Solo soll jeder das spielen können. Das ist eigentlich ein Vorteil für beide, glaube ich.
Ja, das stimmt.
Das muss das Publikum auch immer annehmen, ne? Fettes Brot hat da ja, glaube ich, aber davon gar nicht schon, wie du schon sagst, auch so viel Raum geschaffen und gelassen, dass jeder Solo auch scheinen konnte und es auch immer quasi diese kleinen Filme auch vom Publikum geliebt worden. Wie war jetzt so das Feedback bei dir, als du das Album rausgehauen hast? Hast du gemerkt, dass es da so, also sicherlich gab es Zuspruch, aber auch Leute gab, die quasi rumgemäkelt haben, dass sie euch lieber zusammen haben wollen und so?
Boah, das fand ich krass. Ich habe damit gerechnet und es kam aber tatsächlich gar nicht so krass. Also ich habe ein bisschen, sage ich mal, Hate bekommen vom Sound generell, aber das waren, glaube ich, keine Fans. Das waren einfach irgendwelche Leute. Ich glaube, viele Fans von uns, denen hat es schon viel bedeutet. Also so, man sieht natürlich auch an den Zahlen, dass es nicht so viel gehört wird wie die Mucke von Gadi und mir. Aber auf der anderen Seite, was du auch eben schon gesagt hast, ist einfach, ja, selbst wenn es 100 Leute sind, für die es der Song ist, dann ist mir das auch manchmal mehr wert, als wenn es 1000 sind, die es einmal hören und vielleicht danach nie wieder, so mäßig.
Ja, verstehe ich, fühle ich.
Ja, ist ja auch ganz interessant. Ich glaube, dem muss man sich bewusst sein, wahrscheinlich eine offene Frage an euch beide, wenn man den Schritt raus aus einer Gruppe, aus einer Crew, irgendwas in den Soloweg macht, dass es nochmal wieder ein komplett neues, also vielleicht ein neues Feld ist und vielleicht man gar nicht so viel Vorschusslorbeeren hat, wie Absolut. Man sich vielleicht erwarten könnte, oder?
Ja, ist jetzt gerade bei mir ist es so, als würde ich nochmal neu anfangen. Also es fühlt sich so ein bisschen so an.
Ja. Bei mir interessanterweise auch. Wo man das ja nicht denkt, aber es ist irgendwie nochmal so ein Restart, ein kleiner, halt auf so, und aber das macht es auch spannend. Also das Ich, also mir macht das gerade total Freude. Und wie ich gesagt habe, also es ist, man kann, oder wie du gesagt hast, man kann sich da nicht drauf verlassen, dass jetzt alle, die Fettes Brot gehört haben, jetzt automatisch auch irgendwie mein Album abfeiern. Ist aber total in Ordnung. Also ist ja irgendwie auch spannend, vielleicht ein paar neue Leute zu erreichen und so, dass sich ein bisschen was verändert. Es wäre ja öde, wenn es irgendwie dasselbe wäre, nur ohne die anderen beiden. Das, weißt du, das wäre ja witzlos, dann bräuchte ich es nicht machen.
Ja, ich fände es, also wäre bestimmt nicht scheiße so auf den, aber ich verstehe natürlich deinen Aspekt.
Ja.
Wie sieht's denn aus bei dir, Boris? Also klar, Fettes Brot, Geschichte, aber kommt da jetzt quasi noch regelmäßig Jahr für Jahr jetzt ein neues Soloalbum? Und bei dir, nein, wie sieht's da aus? Ganz schnell wieder zurück zum alten Partner Lugatti oder auch da noch irgendwie jetzt die Solo-Karriere im Fokus?
Wann kommt der Podcast?
Morgen.
Okay, ja, Leute, da kommt noch diesen Sommer was sehr Heißes auf euch zu.
Ihr habt jetzt zuerst gehört quasi.
Ja, safe. Wie gesagt, wir machen viel.
So, und Boris, das musst du jetzt überbieten.
Ja, also meiner ist ja noch nicht mal draußen. Das kommt ja erst am 26. Stimmt. Insofern, aber nee, klar, stelle mir durchaus vor, weiter noch Mucke zu machen. Das Geile ist ja so bei der modernen Veröffentlichungspolitik so, bin ich ja gar nicht gezwungen, immer ein ganzes Album irgendwie zu machen. Ich kann auch nur mal drei Songs rausbringen und sagen, hier, das ist meine neue EP oder einfach auch nur mal ein Ding droppen und so. Das ist ja ein bisschen freier heutzutage. Das finde ich irgendwie ganz angenehm. Und, spiele ich damit ein bisschen rum.
Es ist ja insgesamt aber auch eine, also wenn man auf die Hip-Hop-Szene, auf den Rap-Musikmarkt schaut, so eine, finde ich, eine Entwicklung gerade in den letzten Jahren, die schön zu dem Thema passt, Boris, was du so, glaube ich, als Kultur wahrscheinlich eher meinst. Aber ich habe das Gefühl, musikalisch ist die Vielfalt noch größer, als sie je war. Und es entstehen daraus sogar Bubbles, die teilweise unabhängig voneinander funktionieren. Und wenn wir uns jetzt gegenseitig abfragen, welche Künstler und welche Sounds wir kennen, bin ich ziemlich sicher, dass es irgendeine Bubble geben wird, die wir früher alle in einem Backstage gehabt hätten, von der wir nichts mehr mitkriegen, weil wir nicht mehr wissen, was die Künstler da alle machen, weil es so ein eigenständiger Kosmos ist. Insgesamt ist aber auch die Tonalität innerhalb der Szene, die verändert sich immer wieder. Und Boris, du hast eine Frage offen gestellt, die ich ehrlicherweise ganz interessant finde. Ich muss mal gucken, selber, was ich darauf zu antworten habe. Was ist dein Thema?
Achso, meine Frage in die Runde wäre, ist Hip-Hop in Deutschland wieder freundlicher geworden? Also sowohl inhaltlich von den Texten als auch vom Umgang der Leute untereinander so. Also das ist auf jeden Fall etwas, was ich meine zu beobachten, speziell so bei Jüngeren, also bei den Jüngeren jetzt auch so. Ich meine, Lugatti und Nein kriege ich ja auch mit. Ich sehe euch ja auch immer sehr gerne bei Punchline Quiz zum Beispiel. Das,
hast du gerne Bock? Ich wollte gerade sagen, hast du Bock, Alter?
Auf jeden Fall, 100%. Komme ich sehr gerne, geil, wenn ihr mich einladet. Und das ist, und mit wen ihr da, ich kenne jetzt nicht immer alle, die ihr einladet, aber ich kenne viele und ich habe so das Gefühl, dass der Umgang miteinander irgendwie so ein bisschen netter wieder geworden ist, als es zwischenzeitlich mal so war. Aber ich weiß nicht, ob ich da vielleicht nur einen Teil betrachte und das andere gar nicht so mitkriege oder ob, ich weiß nicht.
Ich glaube auch, das ist dann wieder Thema Bubble, weil so, ne? Ich bin da ganz bei dir. Ich habe auch das Gefühl, früher gab es viele Diss-Tracks und irgendwie war es, hat man ja immer nur gehört, dass auch beim Splash man so aufpassen musste, im Backstage hat es vielleicht mal geknallt oder so.
Ja.
Und ich glaube schon, dass das noch existiert, weil ja auch Gangster-Rap noch existiert. Und ich glaube, früher hat man es auch sehr viel mitbekommen, weil Gangster-Rap unnormal riesig war. Vielleicht so auch deswegen, aber bin ich mir auch nicht sicher, ob...
Ja, zumindest, ja. Also vielleicht ist ja irgendwie eine, also ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch eine Reaktion darauf ist, dass so, dass es immer so eine Art Gegenbewegung dann, vielleicht gar nicht so bewusst, aber so automatisch dann entsteht, wenn vieles so ganz dirty und gewaltmäßig ist, dass sich dann automatisch vielleicht so eine Gegenbewegung entwickelt, wo es dann irgendwie ein bisschen netter und irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, solidarischer oder so miteinander zugeht.
Das hätte ich nämlich, glaube ich, auch gesagt. Ich glaube auch, dass es so dieser Peak, wo es alles ein bisschen außer Kontrolle war, vielleicht so drunter und drüber ging, dass das wahrscheinlich wirklich so eine Gegenreaktion vorgerufen hat, dass jetzt alles, man kann es freundlicher nennen, vielleicht auch einfach so ein bisschen erwachsener und respektvoller irgendwie miteinander geworden ist, genau um halt irgendwie so ein paar schwarzen Schafen einfach mal so ein bisschen Einheit zu geben, auch mal zu zeigen, so ey, es muss nicht alles irgendwie Wilder Westen-mäßig hier im Deutschrap zugehen oder im Hip-Hop in Deutschland zugehen, sondern dass es halt auch irgendwie ein bisschen vernünftiger geht. So, aber auch da ganz bestimmt, wie bei so vielen Themen, ist es halt auch wirklich ein bisschen Bubble-mäßig. Du kannst wahrscheinlich dir noch genauso in irgendwelchen Szenen, Ecken unterwegs sein, wo es noch deutlich, deutlich schlimmer ist.
Ja, ich gehe lieber in die Ecken, wo es netter ist. macht mehr Spaß auf Dauer.
Ja, definitiv. Und wie schon Nandro meinte, das gab schon mal dann da, wo sich alle getroffen haben. Und da ist es noch mal lauter und hektischer geworden. Und die Präsenz war eine andere. Aber der liebe Kollege Mr. Rap sorgt heute immer noch jeden Tag dafür, dass ich immer noch mitkriege, wer denn jetzt gerade mit wem wieder welche Statements austauschen muss, um Beef zu klären und welche neuen Player auf den Markt kommen, um einen Diss-Track zu machen, um sich auch unter Gewaltandrohung die Probleme auf der Straße vor Ort oder in Textform zu klären. Es ist da.
Ja, klar.
Und
Kriegst ja auch mit, aber...
Der Tenor, und das ist so die Antwort von mir darauf, das merke ich auch. Und da ist dann ja, was ihr musikalisch, ihr beide macht ja fast auch zeitgenössisch, dass es, wie Yannick gesagt hat, erwachsener, ja, aber vor allen Dingen dann auch reflektierter vielleicht ist. Ist das ein bewusster Ansatz von euch auch gewesen oder einer, der organisch einfach kommt, weil ihr auch selber einfach im Zweifel älter und reifer geworden seid?
Bei mir war es auf jeden Fall so. Also gerade wo ich angefangen habe zu rappen, war ich auch noch deutlich jünger. Und jetzt mit Mitte 20 sehe ich die Welt schon immer noch an vielen Punkten gleich, aber habe mich trotzdem weiterentwickelt so und habe auch einfach gelernt, dass es okay ist, über Gefühle zu sprechen, die ich vielleicht in dem Alter noch gar nicht so zuordnen konnte.
Ja, ich habe ja nie so dirty Zeugs gemacht. Insofern ist da jetzt die... hat sich da jetzt nichts groß gewandelt, dass ich jetzt keine Gewalt-Drogen-Songs schreibe. Ich glaube, das wäre dann doch auch ein bisschen komisch gekommen, aber...
Könnte ich mir lustig vorstellen, in gewisser Form.
Genau, vielleicht mache ich das nochmal, mal schauen.
Nächste Album, Straßenrapper, von den Straßen von St. Pauli, die bittere Realität.
Ja, hätte ich fast Lust drauf, einfach mal zu gucken, was die Welt dazu so sagt. Aber ich würde es nicht leben wollen. Ich habe irgendwie... Ich kenne das auch und ich finde so die ganzen Gewalt, ist einfach so super unentspannt und wenig freudvoll und so. Und da, ich finde, Musik ist irgendwie sowas Geiles, Verbindendes. Und ich habe Bock mit Leuten, mir nett Hallo zu sagen, ein bisschen zu quatschen. Und da macht man vielleicht mal was miteinander oder auch nicht oder so. Es ist so irgendwie viel geiler, als wenn man die ganze Zeit irgendwie sich über die Schulter gucken muss und sich unwohl fühlt oder weiß ich nicht, warum soll ich mir das antun?
Hast du schon mal für andere Leute was geschrieben?
Ja, ein bisschen. Also tatsächlich ein, zwei... das ist auch schon ein bisschen länger her. Ich habe jetzt gerade so Pop für das Ali Neumann Album habe ich einen Song geschrieben mit einem Freund zusammen. Und so ab und zu mache ich das mal. Ich würde es gerne auch viel mehr machen, aber es ergibt sich nicht so häufig.
Okay, aber cool.
Ja, es macht mir Spaß. Also sich sogar auch in andere Leute reinzuversetzen. Das wäre natürlich das Allerkrasseste, wenn dann mal so jemand, der so Straßengap macht, mich fragt, ob ich viel ein paar Texte schreibe. Da hätte ich auf jeden Fall...
Ja, daraus hat sich meine Frage auch gebildet, wenn du darüber geredet hast, dass du gerne Gangster-Rap machen würdest, dachte ich, ey, sonst musste ich einfach jetzt spätestens, wenn es irgendjemand gehört hat, einfach mal anhauen.
Ich nehme alle Fragen entgegen. Ich glaube, ich könnte das.
Ich stelle mir das gerade so vor, nehmen wir Straßenrapper X, setzt jetzt einen Namen ein eurer Wahl und stellt euch, ihr hört das nächste Mal, dann stellt euch insgeheim vor, König Boris hat die Texte geschrieben.
Aber der würde natürlich Teufel komm raus nicht wollen, dass das rauskommt, aber das kann man ja irgendwie regeln.
Ja, im Zweifel. Ich glaube, wenn der Scheck groß genug ist, dann bist du auch, je größer der Scheck, desto ruhiger bist du im Hintergrund dafür,
dass ich
du...
Ich ja sowieso, genau. Ja. Und ich habe ehrlich gesagt komplett den Überblick verloren, wie viele Leute sich Texte von anderen Leuten schreiben lassen. Also aus der Zeit, wo ich komme, war das ja absolut No-Go, das gab's ja nicht, dass irgendwie Ghostwriting, irgendwie, dass jemand anders die Texte für einen geschrieben hat. Ich habe damit nicht so große Schmerzen, wenn jemand irgendwie sagt, so, ich krieg's nicht hin, mach du mal bitte, alles cool. Aber ich höre ja immer nur Storys. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute für andere Leute Texte schreiben.
Ich weiß es auch nicht ganz und ich check's auch nicht ganz. Ja, Mann. Ich würde es auch gerne mal machen.
Hast du schon für andere geschrieben?
Nee, habe ich noch nie, würde ich aber auch gerne mal. Also so, das steht bei mir auf jeden Fall auf der Liste, dass ich da mal Bock drauf hätte.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, du hast mit dem Album auf jeden Fall eine Blaupause dafür abgeliefert, dass du, selbst wenn die Leute dir nicht dabei millionenfach zuhören wollen, da auf jeden Fall so viel Schmerz auch und auch so viel Hoffnung in den Textzeilen steckt, dass ich mir ziemlich sicher bin, also das müsste Leute interessieren, die nicht in der Lage sind, das auszudrücken, was du da... Also,
ich habe doch gesehen, ihr wart doch zusammen in so einem Songwriting-Camp, oder?
Genau, da waren wir eingeladen von Fat Tony und waren da mit ProduzentInnen und auch, ja doch, auch Rapper waren dabei und auch MusikerInnen, aber und auch RapperInnen, sorry, voll vercheckt. Ja, aber wir haben keine Songs für irgendwen da geschrieben. Also das war eher so ein Session machen, ein
Für
bisschen
das
mal.
eigene Zeug dann sozusagen.
Wir haben sehr viele eigene Songs gemacht, haben auch Feature-Songs aufgenommen, aber haben uns da eher auf uns konzentriert.
Aber was war die Idee dahinter, dass man sich so kennenlernt und dann
Ich glaube,
so.
das war auch einfach so, ist so ein bisschen auch die Idee des Studios. Shoutouts gehen raus nach Limu. Das Baba Studio kann ich jedem ans Herz legen, aber ich glaube, das war auch einfach so ein bisschen, dass man es mal kennenlernt. Die laden da gerne
Ach
mal Leute
so.
ein,
Ah, da
sagen.
hat doch Trettmann auch gerade sein neues Zeug aufgenommen, oder?
Genau.
Ah, okay, alles klar.
Genau. Ja, mega. Und da wurden wir dann für eine Woche einfach eingeladen.
Nice. Ja, ich habe euch
Ja.
da gesehen, wie ihr da schön im T-Shirt, geiles Wetter und da unter so einem Holzding da irgendwie draußen eingerappt habt. Also, da habe
Ja,
ich gedacht,
Mann.
oh, sah gut aus.
Da sind auch ein
Hast
paar Songs entstanden, die vielleicht ja diesen Sommer rauskommen.
Ah. Jetzt hast du ja erstmal ein Album rausgebracht, das ist ja schon relativ. Ja, ist das schon schmerzhaft, ne?
Ja,
Oder?
das Album geht schon tief. Also da sind ein paar Songs drauf, das wollte ich auch, weil ich wollte auch kein Album machen, das einen komplett runterzieht, weil ich auch nicht so bin.
Ja.
Hab schon darauf geachtet, dass ein paar Songs drauf sind, die Good Vibes sind und Hoffnung geben, sag ich mal so, aber der Rest ist schon schmerzhaft. Ja.
Und wie ist das bei dir, Boris? Das ist ja nicht Schmerz, ne? Das ist ja. Was ist das? Das ist.
Schmutz? Keine
Ja,
Ahnung.
es wirkt schon ein bisschen wie ein Reporter.
Ja. Einige Sachen erzähle ich ja auch aus der Ich-Perspektive. Es ist jetzt nicht ganz so viel Distanz
Ja,
dazwischen, aber
ja.
es ist ein Großstadtalbum geworden halt, ne? Und ich habe halt auch in die etwas nicht so gut beleuchteten Ecken geguckt. Und ich glaube, wenn man sich das dann alles wenn man ein bisschen dichter rangeht, dann kommen halt auch die nicht so schönen Storys irgendwie ans Tageslicht, sag ich mal. Aber es war jetzt auch nicht so der Plan, dass ich jetzt ein düsteres Album machen will. Also jetzt so im Vergleich zu was man sonst so gewohnt ist von mir. Aber das hat sich dann so entwickelt, als ich so auf diese Großstadtgeschichte mich eingelassen habe.
Ja, ich glaube, es sind auch beides Alben, die auch so ein bisschen dann auch vielleicht trotz des Schmerzes, der da drin steckt, bei dir, nein, Bro, welche, die beide zu deinem Thema passen, Bro. Denn also insgesamt finde ich, ist das beides Musik, die ein bisschen schöneres Gefühl und dann auch durch die Generationen, finde ich ganz interessant, weil ich bin ja nun ja auch eher deine Generation, Boris, trotzdem bin ich auch voll bei dem und dem Film, den du da hast, und verstehe und fühle sehr, was du da machst. Und das mag ich wieder, dass ich das Gefühl habe, da entsteht wieder so eine neue Facette, die vielleicht vorher schon da ist, die aber dafür sorgt, dass da wieder eine andere Energie reinkommt. So, da bin ich nämlich ehrlicherweise ganz genauso dabei, bin ein bisschen abgeturnt von vielen Abzweigungen, die Deutschrap in den letzten Jahren genommen hat. Und deswegen fühlt sich's ganz gut an, dass solche Alben mal kommen. Das nochmal als meine private Note dazu. Aber du hast ja noch ein Thema mitgebracht, was wir ehrlicherweise hervorragend ausschlachten können jetzt. Nein, Bro, ich bin mal gespannt. Bring mal rein und dann guck ich mal, was ich draus mache.
Ich weiß ja nicht, wie formuliert man es denn? Wie findet ihr das oder wie steht ihr dazu? Das hat mich interessiert. Ja, alte Hits neu auflegen, sage ich mal. Ohne Samplen, also wirklich einfach Hooksbeiten 1:1. Ist das Kunst?
Eieiei, das ist natürlich schwierig. Ist es dann Covern oder einfach Hook benutzen und noch irgendwie selber was
Genau, also
dazu
so
machen?
das, wo es früher dieses Format gab, wo dann einer gelesen von, ich weiß nicht, wer sitzt da nochmal im Auto? Enno, glaube ich. Und dann sagt er, dieses Deutschrap ist fresher denn je. Da hat doch jemand so über 100 Videos oder so früher gemacht. Und da war das auch dann am Anfang noch so, ach krass, die benutzen einfach 1:1 kurz dieselben Wörter oder dieselben Flows oder so. Und es ist dann in dem Fall mehr als nur Hommage, ne? Also das meine ich jetzt so. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, es ist relativ normal geworden, dass einfach Leute teilweise Songs 1:1 die Hooks nehmen. Ey, erstmal, ich kann auch gerne meine Meinung dazu sagen. Ich finde es eigentlich cool. Man weiß nie, wo es hinführt. Hip-Hop hat irgendwo auch mit Samplen angefangen. Ich wünschte, es wäre immer noch so, dass man so asozial wie früher samplen könnte. Also ich habe mies Angst, weil heutzutage gibt es ja Techniken, so weißt du. Und früher war es einfach, ey, so Dr. Dre flippt 1:1 irgend so einen überkranken Jazz-Song. Und das klingt todeskrass, weißt du so. Deswegen, ich weiß nicht. Ich bin irgendwie, finde es spannend, was da raus vielleicht wird, aber ich selber sage auch, dass keine Kunst unbedingt ist, ne? Also so.
Ich finde es jetzt cool, wenn man damit spielerisch umgeht. Also das, so ist Rap ja auch irgendwie, das hat sich ja immer schon überall bedient. Und ich finde es halt immer geil, wenn man dem Ganzen dann noch irgendwie selber ein bisschen was anderes sozusagen dazu tut, dass man irgendwie was Neues aus was Altem macht. Wenn man es dann so eins zu eins macht und irgendwie, dann ist da irgendwann nur noch ein Cover, was ja auch okay ist, aber ich finde es ein bisschen spannender, wenn man ein bisschen zitiert und ein bisschen mischt und irgendwie auch ein paar eigene Ideen dazu tut. So. Ich meine, was gibt es jetzt gerade, die wievielte Version von Flugzeug im Bauch gibt es jetzt gerade?
Boah. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja Kind dieser Kultur und ich erkläre jedem da draußen Remix-Kultur, so, das gehört dazu, das musst du machen, und trotzdem bin ich auch schon eher dabei, dass ich manchmal denke, ist das dein Ernst, Alter? Das ist ein bisschen zu einfach. Und wenn dann noch gnadenloser Hits aus den 90ern genommen werden, wo ich merke, wie sie schamlos, weil sie wissen, dass es, weil irgendein, sagen wir so, ein Älterer in dem Gesamtproduktionszyklus weiß, das ist ein Hit, und ihn einfach mitnimmt, weil es den 15-, 18-Jährigen vollkommen egal ist, weil sie ihn mitkriegen, und ich sitze da in der Mitte und denke mir auch immer, oh, das ist mir zu shady, da fehlt mir dann das Gefühl für Respekt, und trotzdem verstehe ich deinen Ansatz, dass das ja irgendwie alles dazugehört, deswegen, ich bin da ambivalent bei dem Thema.
Ich glaube, das Problem ist, dass man sich da auch irgendwie nicht ganz von so einem eigenen Geschmack irgendwie frei machen kann. Weil das, ja, wahrscheinlich, ne? Das merke ich bei mir total, dass es ganz viel Mucke gibt, wo ich denke so, boah, nee, das ist doch jetzt aber echt ein bisschen plump und irgendwie abgedroschen, und dann nennen wir es Trend oder was auch immer, dann ist es halt, was du sagst, Nico, der x-te Song mit 90er, weiß ich nicht, Hommage. So, und bei anderen Sachen, die ich dann irgendwie einfach soundtechnisch irgendwie ein bisschen feiert, dann denke ich so, ja, Mann, das ist, dann habe ich immer direkt so ein Gefühl von, okay, dann ist es halt wirklich Respekt zollen, und da hat sich jemand irgendwie mit dem auseinandergesetzt, was er vielleicht schon früher gefeiert hat oder so. Ja, deswegen ganz, finde ich immer ganz, ganz schwierig, beobachte ich bei mir halt selber, dass es immer so, ja, einfach sehr subjektiv ist, wie ich mich dann da entscheide, ob ich es positiv oder negativ bewerte.
Ja, manchmal zeigt man dann natürlich auch einer nachgewachsenen Generation irgendwas, was sie vielleicht gar nicht mehr kennen. Das ist natürlich auch ein Aspekt, der vielleicht manchmal ganz, ganz spannend ist, wo man selber denkt, wenn man es mitgekriegt hat, okay, das ist jetzt super abgeschmackt so, aber für andere ist das, fühlt sich das irgendwie neu an.
Aber stell dir mal vor, die Classics, die wir alle hier mitgebracht haben. Und dann stell dir vor, es kommt irgendeiner auf die Idee und nimmt von unseren Classic, nehme ich kurz voraus, weil da gehen wir wahrscheinlich eh gleich hin, Nas, Amatic, so, und irgendeiner nimmt, keine Ahnung, irgendeinen Song davon, The World Is Yours, und macht ihn einfach genauso heute nochmal.
Ja, ich meine, ja, genau, auf Deutsch dann.
Auf Deutsch.
Und das liegt ja auch oft, ne, dass irgendwie jetzt, das ist ja fast so wie in den 80s, wo so Schlager, internationale Schlager auf Deutsch gesungen werden, dass jetzt so manche Ami-Sachen oder so, oder aus europäischem Ausland dann wirklich so eins zu eins auf Deutsch nachgemacht werden. Das finde ich auch völlig verrückt.
Ja, verrückt? Verrückt positiv oder verrückt kacke?
Seltsam.
Ja. Also, weil du bleibst diplomatisch hier gerade.
Ich weiß nicht, ich würde es nicht mal. Also, ich habe original, ich setze mich auch gerade mit der Überlegung auseinander. Das weiß noch niemand außer mir selber, was zu covern, tatsächlich. Aber ich weiß noch nicht genau was. Ich höre noch mal ein bisschen, ich muss noch ein bisschen hören.
Und da sind wir nämlich wieder beim Punkt, ich habe mir jetzt zum Beispiel die Echt-Doku angeguckt, und dann höre ich mir deren Coverversionen an und denke mir, okay, das sind einfach krass gute Versionen, und das macht auch einfach richtig Spaß, das zu hören. Und da stört
es
mich,
halt.
Da stört's mich dann nicht.
Ja, genau. Wenn man es nämlich geil macht, dann irgendwie, und auch so mit Respekt dran geht. Und wenn es ein.
Das Ding.
Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, merkt man als Zuhörer, wenn man ein bisschen Schnall hat, relativ schnell, ob das jemand macht, um irgendwie eine schnelle Mark zu machen, so. Oder ob das jemand macht, weil er irgendwie das, was er da covert, richtig fühlt und irgendwie so Respekt zollen will und das einfach. Weil er findet, dass ein tolles Stück Musik irgendwie nochmal singt. Ich glaube, den Unterschied spürt man, glaube ich, auch.
Ist das wichtig? Nein, Bro?
Auf jeden. 100%. Also ich würde auch behaupten, dass man da einfach was Neues kreieren kann. Und wir haben das ja auch mal gemacht. Wie heißt der Song nochmal? Daran habe ich gerade gedacht, deswegen war ich ein bisschen raus. Mit ich sehe, was du denkst. Ich denke, was du fühlst. Fühle, was du denkst. Bitte gib mir nur ein Ohr. Dieser Song, den hat Gadi vor
Wir sind
drei,
Helden.
Vier, ja, vor 3-4 Jahren hat er den mal so auf eine Autotune-Version aufgenommen. Der ist auch auf einem Album von uns gelandet, eben weil wir es einfach unnormal gefühlt haben. Wir hören den Song manchmal oder haben den früher oft gehört sogar und der ist einfach geisteskrank gut geschrieben. Also dieser Text ist wow, Shoutouts gehen nochmal raus. Und sie war auch d'accord damit, dass wir den rausbringen und der ist auf dem Album so weit so gut. Nee. Ja, so wie gehabt. Auf dem Album so wie gehabt. Sorry. Ist schon so, weißt du, ich habe den Song nicht gemacht, deswegen musste ich gerade so ein bisschen drüber nachdenken. Aber es ist genau das, was du beschrieben hast halt, ne? So, er hat den Song unnormal gefühlt und hat dann seine Version quasi da draus gemacht. Und ich finde auch sogar, wenn dann die Künstlerin in dem Fall, die den Song geschrieben hat, dahinter steht, perfekt.
Ja, klar, ey. Und ja, das ist auf jeden Fall geil, wenn man dann noch so die Rückendeckung hat von demjenigen oder derjenigen, die sich das ausgedacht hat.
Komplett.
Das ist das Beste, was dir passieren kann. Und dann ist auch am Ende, das, wie war die Formulierung deines Themas, ne? Recycelt auch Kunst auf eine gewisse Art und Weise. Weil, und das ist dann das, was du Boris gesagt hast, richtig, wenn es man merkt, dass es mit Respekt an der Sache gemacht ist, dann ist es noch ein bisschen was anderes. Und dann wird's Kunst. Ansonsten wird's Business.
Ja, ich meine, ich als Typ, der bei Fettes Brot so viele Jahre war, wir haben ja ständig irgendwo irgendwelche Sachen genommen und die in unsere Sachen verwurstet. Also das war halt, aber das war so das Pop-Game, finde ich, einfach so hier was zu nehmen, da was zu nehmen und was Eigenes, hier mal was zu zitieren und so und dann aber irgendwie was Eigenes Neues draus zu machen. Was weiß ich, Faster and She Said oder so.
Ja, das ist ja auch, das ist doch auch Hip-Hop. Also Sampling, ja, finde ich, gehört einfach dazu.
Ja, vor allen Dingen, weil ich ehrlicherweise auch sagen muss, ich bin ja nun mal ein Kind der frühen 90er, auch was Hip-Hop angeht. Und Bose, ich weiß nicht, wie es dir ging. Kannst jetzt damit flexen, dass du ein Musikmastermind schon früh warst. Aber bei mir hat es doch Zeit gedauert, bis mir die bittere Realität reingekickt hat, dass ich manche Rap-Klassiker der 90er, der Golden Era, geliebt habe. Und dann festgestellt habe, okay, es war einfach nur ein Soul-Sample und eine Bassdrum untergelegt. Und die Quelle war ganz woanders.
Ja, nee, das, ich wusste natürlich auch nicht immer alles, ne? Aber, ja, aber wenn die dann da geil drüber gerappt haben oder so,
dann war es wieder okay, ne?
Oder? Finde ich schon.
Ja, ehrlicherweise ja. Trotzdem war das manchmal so, dass ich mir gedacht, oh krass und wie, ja, okay. Das war simpel. Simpel, aber es war gut. Und wir haben drei Classics. Wir einen, ihr jeweils einen, den wir zum Ende dieser Sendung hier mit reinsteuern wollen. Und Yannick, wir haben einen, der, also auf den sich wahrscheinlich viele einigen können.
Ja, so. Du hast es ja eben schon gesagt. Es ist irgendwie so der Classic, würde ich sagen. Nas, Illmatic, wird nämlich am 19. April 30 Jahre alt, von 1994 ist das Ding. Größtenteils produziert von Large Professor und DJ Premier. Nas damals, als das Ding rausgekommen ist, erst 20 Jahre alt. Ich finde, das hört man überhaupt nicht auf dem Ding. Er klingt da sehr positiv alt und weise drauf. Was ist das für ein Album? Also können sich alle drauf einigen in diversen Listen als Top-Album ever und wichtigstes Album hier und so weiter und so fort. Es geht viel um Gewalt, Kriminalität, den Einfluss von Drogenhandel bei sich in New York und ja, einfach ein sehr inhaltlich als auch irgendwie musikalisch, reimtechnisch ein sehr komplexes Album, was einfach saustark ist.
Nein. Wie alt bist du? Was für ein Jahrgang bist du?
Ich bin 97 geboren.
Hast du dieses Album für dich mitgekriegt?
Nee.
Hast du es irgendwann mal nachgeholt oder so?
Nee.
Ja, ist fair, ist vollkommen fair, weil das ist sonst nicht mehr für dich. Weil, Boris, ich glaube, wir können uns schon darauf einigen, dass das...
Ja, lief bei uns natürlich auch, klar. Geiles Album.
Ja. Hat es auch den Stellenwert bei dir, diesen Classic-Stellenwert?
Ja, schon, obwohl ich immer mehr so Jay-Z mäßig unterwegs war. Der hat mich persönlich noch ein bisschen mehr geflasht, aber nee, klar, Nas lief bei uns auch rauf und runter, klar.
Ist auf jeden Fall einer dieser Klassiker, den, wenn ich Leuten erklären wollen würde, so such mal 10 Alben raus, mit denen du die 90er nachholst.
Ja, dann wäre das Album immer dabei, klar.
Muss mit dabei sein. Wenn ich die 80er nachholen wollen würde, hast du da einen Album-Tipp, Boris?
Wie meinst du jetzt das, was ich mitgebracht habe?
Das ist meine beschissene Überleitung zu deinem
Klassiker. Für mich war Beastie Boys, License to Ill, war für mich der Einstieg in Rapmusik. Also ich war immer so, ich war so ein bisschen punkmäßig unterwegs vorher, so Gitarrenmucke, und die Beastie Boys haben dann sozusagen die Brücke für mich dargestellt. Die haben ja den Rap-Einflüsse und Punk-Einflüsse irgendwie so zusammengebracht auf dem Album, und von da aus ging es dann für mich, habe ich dann eine komplette Hip-Hop-Welt entdeckt.
Habt ihr eine Beziehung, ihr beiden Jüngeren hier in der Runde, zu diesem Album? Janik nickt, das freut mich.
Ja, also nee, ich nicke, weil ich einen Gedanken im Kopf habe, aber ich habe keinen Bezug dazu. Es ist nur vor, ist ja noch gar nicht so lange her, als Totze und Alligator hier in der Runde waren. Da hatte Totze ja auch die Beastie Boys dabei. Und er hatte eine ganz ähnliche Herleitung, dass er natürlich auch irgendwie aus dem Punk kommt und so weiter. Und da habe ich das an dem Punkt, glaube ich, auch schon gesagt, dass ich die Beastie Boys, natürlich kennt man die Beastie Boys und natürlich habe ich mich an einem Punkt mit denen auseinandergesetzt. Aber mir der Sound einfach zu, mir fällt jetzt gerade kein besseres Wort ein, zu schrabbelig noch war, als dass ich ihn wirklich richtig feiern konnte, außer halt mal hier einen Hit hören, da einen Hit hören. Und das, glaube ich, auch für mich einfach so alles in den 90ern, klar, das habe ich nachgeholt, aber das ist jetzt einfach auch noch ein Stück zu alt und dadurch soundtechnisch auch einfach noch ein Stück zu anders, als dass es mir ja einfach so richtig gut ins Ohr geht.
Nein,
ich würde sagen, jeglichen Disrespekt gegenüber den Beastie Boys jetzt.
Ja, vollkommen logisch.
Alles gut. Ja, ich bin da auch super entspannt. Also ich finde, man muss jetzt auch nicht jeden Klassiker selber als Klassiker empfinden und alles immer kennen. Also ich habe jetzt auch nicht so ein Quartettwissen, aber für uns war das damals halt mindblowing. Also wir wussten gar nicht, was da passiert, was machen die da? Das war echt krass.
Ja, man kann schon sagen, dass es Classic ist, auf jeden Fall.
Oh, da steigst du mit ein, da bist du dabei?
Denke ich schon, ja. Also ich habe es nie richtig gehört, aber Gadi kennt Songs von denen auf jeden Fall und hat es ein paar Mal angemacht. Wir haben den Song rausgebracht, selbe Ecken. Da hat er immer gesagt, boah, das erinnert mich mega an Beastie Boys.
Ich würde auch safe sagen, mal abgesehen von der Musik, wie du sie gerade stilistisch machst, vom Typen her, wie ich dich kennengelernt habe, wenn du damals... Beastie Boys, deine Band, 100%.
Ja, geil.
Und 150%.
Das muss ich dann bestimmt mal nachholen auch.
Ja, aber ich sag dir auch, und das ist ja selbst für mich, ich bin ja so ein Kind der Ende 80er, da geht's bei mich los, Anfang 90er, ist dieses 86er-Album, das ist halt auch noch die, ich glaube, Rick Rubin Finger mit drin gehabt, die Jungs auf College-Partys hochgejazzt und so. Das war mir ein bisschen zu viel Party. Da sind ja die beiden Banger sind ja, die kennen wahrscheinlich jeder, Fight for Your Right und No Sleep Till Brooklyn. Die kennt man wahrscheinlich auch noch von irgendwelchen Partys irgendwo anders. Der Rest ist nie bei mir hängen geblieben und hat mich nie besonders angefasst. Wenn es in die 90er geht, wo es dann so ein bisschen, ist das schon, was, intellektuell ist das falsche Wort, aber schon experimenteller, was Hip-Hop, was Rap angeht, aber davon die experimentelle Variante, da hatten sie mich voll. Und da hat es sich aber auch immer so angefühlt wie, okay, das Beastie Boys, das ist für die Leute, die noch ein bisschen cooler sind, die noch ein bisschen mehr Ahnung davon haben und nicht nur DJ Premier Beats hören wollen oder so. So hat sich so angefühlt.
Nice.
Ja. Was ist dein Classic?
Mein Classic ist von Retro Gott und Hulk Hogan, Fresh und Unbenannt.
Ah, sehr gut, was Deutsches, krass, okay, ja, das finde ich ja super.
Erzähl uns die Geschichte, warum.
Ich finde einfach, dass es ein super geiles Album ist. Ich sind Köln, also ich weiß gar nicht, ob die in Köln geboren sind oder so, aber
müssen sie sein. Alles
kommen auf jeden Fall aus ja. Köln und daher kenne ich die. Und ich finde das Album einfach mega geil und es war immer so sehr nice, so die Fahne hochhalten zu können, zu sagen, ey Mann, das ist einer aus Köln Süd, er rappt doch sogar da, wo wir herkommen, und es ist einfach nice. Also sehr krasser Rapper. Und sehr geile Beats. Bin ich stolz drauf, einfach so zu sagen, dass ich aus derselben Stadt komme. So.
Klassischster Boom-Bap-Sound eigentlich, ne?
Komplett.
Ja?
Ja, und ich dachte auch eher so, ihr wolltet meint so ein Classic für einen selbst. Ich wusste nicht.
Nö. Also wir suchen immer einen aus der Geburtstagsart und von euch beiden sind es die persönlichen, weil wir wollen ja von euch irgendwas für die Leute haben, die so dann auf jeden Fall vielleicht etwas haben, was sie nochmal nachhören wollen.
Ja, Mann, check das mal ab.
Boos, hast du eine Beziehung dazu, zu der Mucke?
Ich kenne das natürlich, aber bin jetzt nicht so ganz zu Hause da in dem Repertoire. Ich kenne das nicht alles. Aber klar, kennt man ja, die ganzen Boom-Bap-Sachen kamen dann, das ist auch irgendwie nicht totzukriegen, ne? Es gibt ja jetzt auch immer wieder neue Rapper und Rapperinnen, die so über so Oldschool Golden Era Beats rappen. Das finde ich spannend. Habe ich letztens gerade mit irgendjemand drüber diskutiert, dass es eigentlich so der einzige Hip-Hop-Sound ist, so der bis heute immer wieder zitiert wird. Also weißt du nicht, irgendwelche 2000er Beats oder so oder 2010er Sachen oder was weiß ich, in Crunk Album oder so, das hörst du halt nicht, dass heute Leute das heute auch wieder rausholen und da irgendwie neue Sachen drüber machen. Aber bei diesem Boom-Bap-Style, das kommt irgendwie immer wieder. Das finde ich ganz interessant.
Obwohl, dann gönnt ihr mal Duke Deuce. Er hat einen Track, der heißt Crunk Ain't Dead. Er ist on fire. Er macht nur mal voll, er tanzt doch immer so richtig krass darauf und so, musst du dir mal reinziehen.
Okay, sehr gut.
Ich leg dir, also ehrlicherweise, wir müssen, ich glaube, ich habe deine Nummer nicht, deswegen lass uns die bitte mal austauschen, weil dann gebe ich dir mal ein paar Sachen. Ich habe nämlich gerade eine große Freude an dieser neuen Generation, oft auch mit Straßenbezug, die ganz klassisch 90er Jahre Boom-Bap für sich als das Ding und diskussionslos ausgewählt haben und darauf dann ihre Mucke machen. Gerade aktuell auch mit dem Album raus, ist zum Beispiel Ulis Wahl Kölner ja mittlerweile, ne, der aus Karlsruhe kommt, mit französischen Einflüssen, der halt einfach straight Boom-Bap 90er Jahre Hip-Hop-Album gemacht hat, 2024 als Straßenrapper. So, das ist ja schon krass. Das ist schon echt lustig, was da für eine ganze Bewegung entstanden ist. DP aus Bonn und so weiter und so fort.
Genau.
Gibt schon gute Leute da. Die alle tauchen auch immer bei uns in der Playlist auf, Yannick. Die schäbigen Überleitungen werden weiter genutzt hier, aber sie liegen nun mal da.
Ich kann
nicht
so viel,
er liegt da. Ich kann nicht anders. Dazu mache ich das jetzt zu lange. Thank Bags for the Try heißt die Playlist. Unsere Gäste sind da drin, wenn sie was machen. Wir haben auch noch ein paar andere Künstler, die dort auftauchen. Und jede Woche dürfen du und ich 3 Songs auswählen. Und ich sag's, wie es ist. Ich glaube, es war Premiere in der Geschichte dieses Formates, dass wir beide, und ich habe jetzt zu spät abgeliefert,
ja,
komplett dreimal die gleichen Songs ausgewählt hätten.
Was?
Und deswegen, ja, das ist wie ein Sechser im Lotto eigentlich.
Und deswegen musste ich mir einen Song, und das ist liebe Grüße an die, aber ich erzähle die Geschichten dazu, Songs 4, 5, 6 auswählen aus meiner Liste. Ich muss aber sagen, insgesamt, das war eine ganz gute Woche für mich. Wollen wir mit 1, 2, 3 anfangen?
Fangen mit 1, 2, 3 an.
Und Jungs, wenn ihr eine Meinung zu den Songs habt, bitte lasst sie raus, weil es ist immer noch mal schöner, falls wir von euch auch noch mal eine Stimme dazu kriegen, was ihr, ob ihr die kennt und ob nicht oder ob's interessant ist, weil das, da freuen wir uns immer drüber, wenn ihr mit einwirken könnt.
Alright.
Dein Spot, Yannick, soll ich noch anfangen?
Ach so, ich dachte, du willst loslegen.
Fangen wir mal eins an.
Dann stand ich jetzt auf dem Schlauch. Okay, also quasi unser erster Song, kann ich jetzt ja sagen. Rugger the Sun und Gianni Suave mit Feuer. Rugger the Sun mit quasi Hilfe, Ergänzung von Funkvater Frank für die Produktion zuständig. Gianni Suave rappt darüber. Ein ja sehr schon ernster Song, der auch sehr, sehr ruhig losgeht, so bis zur Hälfte ungefähr, und dann so einen Switch kriegt, wo der dann, finde ich, noch mal richtig geil nach vorne geht. Wie gesagt, von Gianni Suave sehr stark vorgetragen, mochte ich sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, was hat dir an dem Song gefallen, Nico?
Ach, ehrlicherweise genau das. Ich glaube, diese Stimmung und dieses, ich mag Gianni Suave auch ganz gerne. So. Ich bin da immer noch nicht so ganz einig, so dass das so, also dass mich das komplett kriegt. Aber immer wieder mal so Songs, und genau der war, wo ich wieder positiv davon überrascht gewesen bin. Habt ihr eine Meinung?
Ich kenne es schon nicht.
Ich finde den sehr ausgeklüngelt, also sehr geiler Song. Ich glaube, er hat auch gepostet, dass er da lange dran gearbeitet hat oder den schon mal raus, also lange rausbringen wollte oder so. Jetzt weiß ich es gar nicht mehr genau, aber auf jeden Fall Grüße gehen raus. Richtig geiles Ding, Buddy.
Jetzt werde ich mir natürlich anhören und vielleicht klaue ich das dann. Ich habe nämlich auch eine Playlist. König Boris Jukebox heißt sie.
Ja, sehr gut.
Und da bin ich natürlich immer auf der Suche nach neuem geilen Zeug.
Da haben wir eine ganze Playlist voll. Ich habe noch ein Angebot, oder genau genommen Yannick, weil er hat ihn geklaut.
Song Nummer 2, Stickel und Paschanin mit Augenmaß. Der nächste Track quasi aus deren gemeinsamer Reihe sozusagen an Songs, die da rauskommt. Und setzt quasi den Sound einfach genau vor. Das ist irgendwie das, was man vielleicht ein bisschen erwartet, wenn man die Kombi hört. Ich finde es so bei denen immer wieder erstaunlich, dass da ja wirklich so zwei Generationen jetzt seit auch schon ein paar Jahren zusammenarbeiten und einfach irgendwie richtig guten, frischen Sound machen. Das gefällt mir immer richtig gut, was da bei den Reihen rauskommt. Deswegen Augenmaß, Song Nummer 2, den ich ausgesucht habe.
ein bisschen, ist das, was ist das, Abtempo, also das, und so eine Nummer, die ich eigentlich gar nicht mögen würde, so auf die Schnelle, aber ich habe ihn auf der Autofahrt so 2-3 Mal angehört und das ist halt, das sind halt solche Drecksongs, die einfach drin sind irgendwann und dann verstehe ich auch, warum die drin sind und genau so hat es mich erwischt.
Also ja. Hits schreiben kann er ja, der Pascha nimmt auf jeden Fall.
Ja.
Ich finde das ganz gut manchmal, was er macht. Yes. Den Song habe ich einmal gehört, ja. Ist aber genau, klingt so, ist so ein bisschen in der klassischen Schule, wie die so Mucke machen, ne?
Ja, ja. Total. Ja, und Nico, das, was du eben beschrieben hast mit der Autofahrt, das Gefühl hatte ich zwar nicht im Auto, aber trotzdem, als ich den Song gehört habe, den dritten, den ich ausgesucht habe, Nikes von Ellie Price.
Ja.
Das ist so, ja, gehört und im Kopf geblieben. Sie bezeichnet selbst als Money-Type-Beat und finde ich einfach eine geile Nummer, macht Spaß und deswegen mein dritter Song.
Der Name, der Titel hatte mich natürlich, dann bin ich rein, dann dachte ich mir, okay, krass, das klingt hier alles noch verdammt gut und dann war die Autofahrt der dankbare Ort dafür, dass das hängen geblieben ist und spannende Künstlerin. So, ich bin mal das Österreicherin, ne? Wer ja, mich auf dem Schirm hat. Habt ihr sie auf dem Schirm?
Voll. In meiner eben genannten Playlist sind auch ein, zwei Songs von ihr drin, ältere Sachen. Finde ich super. Ich flieg nächste Woche nach Wien in so eine Fernsehshow. Ich glaube, da ist sie auch. Da lerne ich sie mal kennen.
Ja, dann.
Ja, ich habe ich auch auf dem Schirm, aber ich habe es mir noch nicht abgecheckt, was so rauskam jetzt am Wochenende. Oder ist es frisch alles? Oder?
Ja, alles.
Ja, das ist alles von diesem Fall.
Shoutout auf jeden Fall an alle genannten Leute, hole ich noch nach.
Geht weiter, ich habe noch was für dich. Patina Records aus Dortmund.
Oh, das habe ich sogar auf dem Schirm.
Nocta.
Das finde ich sehr dumm.
Nocta, der Song, ja, sehr gut.
Wie heißt der Song?
Nocta.
Okay.
Kollektiv, ne, wie viel, 5, 6 Künstler, keine Ahnung. Und manchmal gibt es, also ich bin ja, was manche Sachen angeht, sehr, recht einfach gestrickt. Und manchmal ist mir das zu shady, wie Posse-Tracks zusammengestellt werden. Hier ist das, glaube ich, nicht das erste Mal. Ich glaube, das sind schon ein paar Mal, sind die schon in dieser Kombination auch in der Playlist aufgetaucht. Und jedes Mal kriegen die mich. So. Und dieses Mal ist es halt der gewesen, an dem ich hängen geblieben bin, weil ich auch nicht genau weiß, wer wann wo rappt. So, und es trotzdem sich als Gesamtstück einfach, das ist ein Vibe. Und so würde ich es mal im Moment beschreiben.
5 Leute sind alle auf dem Track.
Cool. Karim, Tari Ferrari, Kali, Jako, okay. Katana, easy.
Genau, easy. Ja, Mann, ich auf dem Schirm muss ich mal den Song mir geben.
Dann habe ich einen. Ja, sorry?
Nee, sag du?
Ja, dann mache ich weiter. Nächster Song. Shogun. Ist ein Künstler, den ich auch mal besucht habe in seiner Heimat und mal mit ihm ein kleines bisschen darüber gesprochen, weil ich mag den, der hat so eine wahnsinnige, auch so ein sehr, sehr großes, starkes Rapper-Selbstbewusstsein, das er auch immer in seine Mucke trägt. Und ich gucke gerne dabei zu, wie er Schritt für Schritt weitergeht. Und Tour angekündigt, die geht in die größeren Hallen, da freue ich mich sehr drüber. Und es kommt ein Song nach dem anderen. Da wird auch bestimmt dann auch noch mehr kommen. Im November konnte ich das Ganze auf Natur anschauen. Dieser Song heißt Jacke auf Seiten frisch, ist halt genau das. Und trotzdem genau macht es Spaß, weil es ist auch schon einfach auch sehr gut gerappt.
So. Genau, das finde ich auch.
Ein Rapper-Herz-Song.
Ja, genau. Genau das ist es. Und das hörst du, finde ich, auch in jedem Song. Er ist ja Stammgast bei uns in der Playlist. Und das hörst du immer wieder, egal was für ein Song er rausbringt. Der nimmt das ernst. Und das hört man.
Geil, muss ich mir mal geben.
Ja, ist spannend.
Von dem Namen habe ich jetzt öfters was gehört. Aber ich muss auch zugeben, ich kenne keinen Song.
Gönn ihn dir mal, wirklich. Und also der ist auf auch eine Empfehlung für euch beide. Den würde ich auf jeden Fall auch nochmal ans Herz legen wollen.
Damit ihr hör ich mir auf jeden Fall an.
Und dann habe ich einen, und jetzt, ich komme nochmal rein. Der dritte Song ist auch ein sehr guter Song, aber er ist eigentlich für mich nur eine Brücke für eine kleine Entschuldigung dafür, dass ich vor ein paar Wochen einen Song nicht in meine Top 3 Songs mit ausgewählt habe. Und zwar ist er von Mackes. Der Song heißt Ja, Ja. Ist mit den Jugglers zusammen produziert, kommt aus dem Album Gitarrenurlaub, das jetzt Ende September auch kommt, im Rap-Chart-Battle-Beef mit König Boris sich dann auseinandersetzen kann. Genau. Ist eine nette Nummer. Und an der fand ich ganz interessant, also wirklich nett, das ist ein guter Song, ist kurzweilig, eingängig, halt Jugglers-Beat. Aber mir ist schon aufgefallen, ich weiß nicht, ob ihr das auch so habt, aber Jugglers sind ja oft auch so, dass sie schon auch den Künstler so ein bisschen dominieren, der, mit dem sie zusammenarbeiten. Und hier wirkt es aber so symbiotisch oder fast, oder dass er das Mac ist, das doch in der Hand hat, weil der halt auch schon ein paar Tage dabei ist und weiß, was er da macht. Und er auch ein sehr schlauer Künstler ist. Aber das ist eigentlich nicht der Song, den ich auswählen hätte sollen, sondern vor ein paar Wochen ist einer gekommen, den ich trotzdem auf jeden Fall jedem nochmal ans Herz legen möchte. Und jetzt bin ich gerade schlecht vorbereitet, weil ich hier nebenbei rumgesucht habe. Ich will nicht, der hat nämlich den Titel ein bisschen, genau, hier. Liebesbrief von der F heißt er, also von der Front. Ist ein Macke-Song und ist ein dystopischer Song über eine Zukunftsvision von einem Soldaten an der Front, der einen Liebesbrief an seine Daheimgebliebene schreibt, auf Papier, von der er nicht weiß, ob er den Song noch, ob sie den Brief überhaupt bekommt. Und das Ganze spielt in der Zukunft, in der nahen Zukunft.
Crazy Thema.
Und er arbeitet da so ein kleines bisschen die politische Situation, in der wir uns befinden in diesem Land, der nimmt all diese Dinge auf mit, wir hätten uns das niemals vorstellen können. Und das war alles, ja gut, man hat die Signale gesehen, aber niemand hat sie so wirklich ernst genommen. Und jetzt stehe ich hier und die auf der anderen Seite sehen auch aus, als ob sie eigentlich auch Freunde wären. Und jetzt bin ich an der Front und ich weiß nicht, ob du diesen Brief überhaupt noch bekommst oder ob du selbst schon auf der Flucht bist. Das Ding geht ganz schön unter die Haut. Und,
ich wollte gerade sagen, klingt so, ja.
Und ist eine echte Empfehlung, die ich über diese Woche hinauslegen möchte, weil ich den, als ich die Playlist durchgehört habe, ich auf Mac gestoßen bin, mich an diesen Song erinnert habe, dann überlegt habe, krass, und den habe ich ja nicht damals als Empfehlung rausgehauen. Deswegen möchte ich es an dieser Stelle nochmal machen. Liebe Grüße an Mac. Ich finde, das Ding ist ein Meisterwerk in der Tradition der Liedermacher, die dieses Land gehabt hat. So. Und damit rede ich auch von den 80er, 90er Jahren, die auf politische Missstände hingewiesen haben in einer Form, wie es sie vielleicht auch braucht, damit Leute zuhören.
Deswegen, ich mein,
cool. Den gebe ich euch auf jeden Fall mit. Liebe Grüße auch an Mackes. Und trotzdem befindet er sich in einem harten Release-Battle mit König Boris. Und nach der
Aber warum eigentlich? Hast du nicht September gesagt?
Nee, April. 26. April.
Ach komm, ach so, echt am selben Tag Release. Dann, ja. Das heißt, das ist natürlich Krieg jetzt.
Beef is on. This Track kommt nächste Woche. Who Mackes heißt der wahrscheinlich oder irgendwie sowas.
Lustig wär's, aber ich glaube nicht.
Oder Boris King? Keine Ahnung. Irgendwelche schlechten Ideen habe ich noch. Ich
bleib bei deinen Überleitungen.
Ja, genau, ich lass sie weg. Ey, aber Leute, vielen Dank, dass ihr hier wart. Das hat sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Ja, danke auch für die Einladung.
Ja, vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Und wenn wir nur dafür gesorgt haben, dass ihr beide gemeinsam entweder in Songwriting-Camps oder bei Punchline-Quiz zusammen auftaucht, geht mein Herz schon auf, weil wir wieder Menschen miteinander verbunden haben.
Mich würde es freuen.
Auf jeden.
In diesem Sinne, Yannick, gute Arbeit, danke.
Danke.
Bis nächste Woche beim Backspin Stammtisch. Tschüss.
Ciao. Haut rein. Ciao, ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.